Wir lesen Offenbarung 14, Vers 1 bis 13. Die Überschrift, die ich gegeben habe, diesem Abschnitt, die dreifache Engelsbotschaft. Zunächst aber der Sieg des Lammes, der auch hier besungen wird von den Erlösten. Und wir lesen ab Vers 1. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. Ihre Werke aber folgen ihnen nach. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir stehen mit großer Ehrfurcht vor diesen göttlichen Worten und können nur auch anbetend niederfallen, wenn wir sehen, was hier beschrieben ist. Der letzte Warnruf an die Gottlose, dem Antichristen, verfallene Menschheit, aber zugleich schon vorausgebildeter Siegesruf der Erlösten, der über alles hindurchleuchtet, der alles überstrahlt und der immer wieder eingeblendet wird in der Offenbarung als Trost, gerade nach diesem dunkelsten Kapitel, wo es über den Antichristen und seinen falschen Propheten gegangen war, Kapitel 13. Und jetzt dieser Siegesruf. Die Offenbarung ist nicht streng chronologisch aufgebaut. Es gibt immer wieder Blöcke, die zusammenhängen. Es ist zum Beispiel ein neuer Einsatz bei Kapitel 12 gewesen, wo diese Sonnenfrau auftritt, wo die Geburt Jesu beschrieben wird, die Verfolgung Jesu und seiner Gemeinde und dann der Kampf mit dem Drachen, dann in Offenbarung 13 und so weiter. Und jetzt, nachdem es sich zugespitzt hatte bis zum Antichristen, seinem falschen Propheten, jetzt wird bereits der Sieg und das Siegeslied der Erlösten eingeblendet, obwohl anschließend auch noch die Schilderung der Zornschalengerichte kommt, obwohl anschließend noch die Beschreibung der Hure Babylon kommt. Wir werden das alles noch betrachten. Aber deshalb, das ist jetzt nicht streng chronologisch hier, sondern ist bereits der Vorausblick auf die Vollendung der Erlösten, und zwar aus der Einheit von Judenchristen und Heidenchristen, die im himmlischen Zion dieses Siegeslied singen. Ich möchte jetzt der Reihe nach vorgehen. Ich sah, es ist immer eine Schau, die Johannes bekommen hat, direkt aus der Himmelswelt durch den Engel, der ihm das vermittelt hat auf der Insel Patmos. Und siehe, das Lamm, Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Erlöser, stand auf dem Berg Zion. Die Ausleger haben sich den Kopf zerbrochen, was jetzt an dieser Stelle mit dem Berg Zion gemeint ist. Natürlich, im Alten Bund ist damit der Berg in Jerusalem gemeint, ja, der Tempelberg, der heilige Berg. Und es gibt aber auch das himmlische Zion. Und ich denke, in dieser Vorausschau, so meine Sicht, dürfte es sich bereits um das himmlische Zion handeln. Dass hier bereits in prophetischer Vorausschau, obwohl die Gerichte noch beschrieben werden, die über die Erde ergehen, die Erlösten beschrieben werden. Wer zum letzten Mal da war, weiß ja, dass ich persönlich, ich möchte es niemand aufdrängen, aber dass ich die Entrückung einordne bei dem Ton der letzten Posaune, da sind sich auch wohl alle einig, das steht eindeutig in 1. Korinther 15 und anderen Stellen. Aber ich persönlich meine, dass die letzte Posaune die siebte Posaune ist, die gleichzeitig mit der Entrückung der zwei Zeugen, Offenbarung 11, ja dann erfolgt in diesem Zusammenhang, sodass also auch die Gemeinde dann bei der siebten Posaune hinweggenommen wird bei der letzten Posaune. Und so ist also die siebte Posaune diejenige, aus der dann die sieben Zornschalengerichte heraus sich entfalten, was dann auch wiederum beschrieben wird, anschließend an Kapitel 14 und 15, ab Kapitel 16, in Kapitel 16 dann, wir werden es auch noch betrachten. Und doch schon hier diese Siegeslieder Erlösten, die wohl schon entrückt sind an dieser Stelle. So also mein Verständnis dieser Stelle. Und doch wird auch der Trost immer wieder denen zugesprochen, die noch auf der Erde sind, die sich bekehren werden. Und so steht also hier das Lamm, der Herr Jesus, auf dem Berg Zion. Und Zion, dazu schlagen wir einmal auf, Hebräer 12, Hebräerbrief Kapitel 12, da heißt es ab Vers 18, zunächst über den Berg Sinai im Alten Bund, denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, und so weiter. Und dann heißt es im Gegensatz dazu ab Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist die Erklärung für dieses himmlische Zion. Und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Auch hier die Erstlinge werden gleich noch eine Rolle spielen. Zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Hier ist in dieser Stelle im Hebräerbrief Kapitel 12 mit Zion eindeutig das himmlische Jerusalem gemeint. Das wird ausdrücklich dann auch so erklärt. Und das ist die Vollendung, zu der die Gemeinde zusammen mit den Erlösten aus Israel versammelt wird. Der alte und der neue Bund klingt hier an in Hebräer 12. Die Gemeinde der Erstgeborenen und auch die Geister der vollendeten Gerechten des alten Bundes. Sie werden zusammen sein. Gemäß Epheser 2 ist der Zaun niedergebrochen, der die Juden und Heiden getrennt hat. In Jesus Christus sind sie vereinigt. Alle, die an den Messias Jesus glauben, dürfen jetzt eine Einheit bilden aus alttestamentlicher Israel-Gemeinde und neutestamentlicher Christus-Gemeinde. Denn Christus ist der Messias Israels. Und so ist der Zaun der Feindschaft niedergebrochen. Und sie sind alle hier zum himmlischen Zion gelangt. Und so nun das Lamm steht auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Es ist interessant, dass hier der Vater betont wird, nämlich gerade der Bundesgott Israels, besonders hier der Vater, aber untrennbar vom Sohn, dem Lamm. Aber es ist klar, die 144.000, wir haben es in Offenbarung 7 schon erkannt, sind diese Berufenen aus den 12 Stämmen Israels, ausgenommen Dan, aus dem vermutlich der Antichrist kommen könnte. Er wird dich in die Ferse stechen und Dan in Kapitel 49 Genesis, 1. Mose, der da eine besonders negative Kennzeichnung erhält. Und deshalb nehmen manche an, dass deshalb dieser Stamm fehlt. Auch im Richterbuch spielt Dan eine schlechte Rolle, indem er hier Götzendienst betreibt. Die Bibelkenner werden das alles wissen. So ist also der Stamm Dan nicht aufgezählt. Aber dafür diese Verdoppelung des Stammes Josefs mit Ephraim und Manasse, ja, ist dann verdoppelt praktisch, der Josef-Stamm. Und das sind diese 12 Stämme in der Vollendung, die genannt werden. Und diese 144.000, die Erlösten aus Israel, so denke ich, ist eine Vollzahl für das erlöste Israel. 12 mal 12 mal 1000 muss nicht wörtlich unbedingt zu verstehen sein, kann auch. Ja, wir schließen es nicht aus. Aber es ist ganz klar, die 12, die Vollzahl Israels mit sich selber multipliziert und dann nochmal vertausendfacht, was auch immer schon an das tausendjährige Reich anklingt, auf das wir noch zu sprechen kommen, wo ja dann die erlöste Schar aus Juden und Heidenchristen und die Überwinder aus der antichristlichen Trübsalzeit mit dem Lamme regieren werden über die Völker in Offenbarung 20. Wir werden das noch betrachten, so der Herr will, in den nächsten Tagen. Und diese trugen also den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Sie sind versiegelt, wie es in Offenbarung 7 schon beschrieben war, versiegelt mit dem Malzeichen Jesu Christi und eben nicht mit dem Malzeichen des Tieres. Es wird immer wieder ganz klar unterschieden zwischen dem rettenden Siegel und dem verdammenden Siegel, nicht? Oder Malzeichen. Das sind also Kennzeichnungen, entweder wir tragen das Siegel unseres Herrn Jesus Christus, dieses gute Zeichen der Erlösung durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha, oder die anderen, sie werden das Malzeichen annehmen, werden sich verführen lassen. Jedenfalls Zion ist der Bergungsort und ich denke im himmlischen Jerusalem bereits als vollendet hier geschaut, in Vorausschauung bereits vor den Zornschalengerichten. Und dann heißt es weiter, und das bestätigt diese Sicht in Vers 2, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Das ist die Stimme der himmlischen Welt, vom Thron Gottes ausgehend, die Engelheere, die Gott rühmen, aber ganz klar auch die vollendete Gemeinde des Neuen Bundes ist auch bereits dort, denn sie wird dann beschrieben im nächsten Vers auch, ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen und sie sangen ein neues Lied. Das Lied des Neuen Bundes erklingt zusätzlich zu dem, was im Alten Bund alles vorgeschattet wurde, dieses neue Lied, das jetzt auch die 144.000 aus Israel lernen dürfen. Ja, man kann vielleicht es vereinfacht so sagen, dass die Gemeinde des Neuen Bundes, die Jesus erfahren hat als den Messias, die bereits in der nachchristlichen Zeit lebt, oder in der christlichen Zeit, ja, nach Christus, so meine ich, dass die nun auch den Erlösten des Alten Bundes dieses Lied beibringt und ihnen ganz klar den Messias auch bezeugt, den sie ja erwartet haben, aber noch nicht schauen konnten im Alten Bund. Deshalb ist ja ein neues Lied vor dem Thron Gottes und vor den vier lebendigen Wesen. Das sind die Cherubim, die am nächsten an Gott sind, besondere Engelwesen, die auch bei Hesekiel und den anderen Propheten ausführlich beschrieben werden. Und den Ältesten, die 24 Ältesten, 12 Vertreter der 12 Stämme Israels und die 12 Apostel des Neuen Bundes als Vertreter der Gemeinde, wobei die Gemeinde, so meine ich, da noch nicht enthalten ist, sondern sind einfach als Vertreter bereits an Offenbarung 4 aufgetreten. Die Gemeinde, so meine Sicht, muss noch durch gewisse Stadien der Drangsal durch, aber nicht durch alles hindurch, sondern wird eben zur Zeit der letzten Posaune entrückt und nicht vor den Posaunen. Und diese vier lebendigen Wesen und die Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Erkauft auch durch das Blut Jesu Christi, was die im Alten Bund vorausgeschattet wurde durch Tieropfer. Aber wir wissen ja, durch das Blut von Stieren und Böcken kann niemand erlöst werden, sondern es war nur die Vorausschattung auf Christus und die 144.000 sind Erlöste aus Israel, eben auch schon aus dem Neuen Bund, die praktisch als Vertreter Israels auch die, denen vorausgegangen sind, die dann noch erscheinen werden vom alten Israel. Also es sind gläubige Israeliten natürlich, die 144.000, nicht, dass wir das jetzt falsch verstehen, aber sie stehen auch für Israel insgesamt und sind praktisch die Erstlingsgabe Israels, die dann auch die anderen nach sich zieht, wenn auch die vollendeten Gerechten vereinigt werden mit der Gemeinde. Wie gesagt, entscheidend ist hier Epheser 2, ich möchte es nochmal erwähnen, dass der Zaun abgebrochen ist in Jesus Christus zwischen Juden und Heidenchristen. Allerdings glaube ich nicht, dass es einen Sonderweg gibt für Juden, die nicht an Jesus glauben. Ja, das lehren ja manche, das lehne ich ab, diese Sicht. Sondern es ist ganz klar, es ist in keinem anderen Heil, außer in unserem Herrn Jesus Christus, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und deshalb haben sie es auch in Israel bezeugt, in Jerusalem, und wurden dafür eingesperrt, die ersten Jünger, und wurden vor den Hohen Rat gestellt. Wir kennen ja hoffentlich diese Begebenheit, wo sie dann auch gesagt haben, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, und nun werden diese 144.000 und vielleicht aber auch die anderen Vollendeten, es ist nicht so ganz klar, ob sich jetzt nur auf die beschränkt, jedenfalls die, die hier zum Herrn gelangen dürfen, in diese himmlische Herrlichkeit, werden beschrieben, da werden gewisse Kennzeichen genannt. Und da ist, mag manches vielleicht zunächst missverständlich sein, deshalb versuche ich es mit des Herrn Hilfe ein bisschen zu erklären. Und zwar in Vers 4 lesen wir, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Parthenoi steht hier. Was könnte das heißen? Nun, wir müssen zunächst feststellen, dass es sich nicht auf die Ehe beziehen kann, denn die Ehe wird in der Bibel rein als rein betrachtet. Das hat also nichts mit Verunreinigung zu tun, die Ehe an sich. Deshalb denke ich, muss dieser Begriff jungfräulich hier im übertragenen Sinne gemeint sein, weil es heißt zum Beispiel über die Ehe in Epheser 5, dass sie so hoch zu schätzen ist, dass sogar Christus und die Gemeinde verglichen werden mit der Liebe zwischen Mann und Frau. Und es heißt, ich suche jetzt gerade mal diese Stelle, in im Hebräerbrief, ich habe es zwar alles notiert, aber es sind sehr viele Bibelstellen, Kapitel 13, Vers 4 ist es, Hebräer 13, Vers 4, wir schlagen es auch auf, wenn Sie Bibel haben, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, rein, ja, da steht es auch, die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Das heißt also, die Ehe ist an sich, wenn sie nicht befleckt wird, unbefleckt und rein. Und natürlich hat die katholische Kirche aus dieser Stelle ihr Zölibat, nicht, dieses Priesterverständnis und manches abgeleitet, hat gesagt, ja, die Heiligen, die haben keine Ehe geschlossen, deshalb müssen unsere Priester auch ehelos bleiben. Aber das passt nicht mit dem biblischen Gesamtzusammenhang zusammen, in Einklang, sondern es ist ganz klar, dass die Ehe von sich aus rein ist, wenn sie gemäß Gottes Geboten geführt wird und wenn kein Ehebruch und keine Unzucht geschieht, also ehebrecherische Beziehungen außerhalb und ähnliches. Also deshalb denke ich so, dass sich das darauf bezieht, dass sie sich nicht eingelassen haben in ehebrecherische, unzüchtige Verhältnisse und auch im übertragenen Sinne keinen Götzendienst betrieben haben. Denn Hurerei ist auch immer ein Bild für Götzendienst, auch im alten Israel und im neuen Bund auch so zu sehen, dass das erste Gebot übertreten wurde, wo es heißt, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dann haben sie fremde Gottheiten angebetet und eben auch sich Bildnisse gemacht, wir werden es gleich noch hören, und andere Dinge getan. Das haben diese, die den Herrn schauen dürfen, die in seine himmlische Herrlichkeit eingehen dürfen, abgelehnt, ja, diese Vermischung, die auch mit der Hure Babel dann sehr eng zusammenhängt. Jungfräulich im Sinne von rein, von unbefleckt. Dann heißt es, diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Das heißt, auch ins Leiden. Der Herr Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mich gehasst, so werden sie auch euch hassen. Und auch wenn es durch schwere Wege geht, sie sind dem Lamme nachgefolgt, auch bis zum Martyrium, wenn es so kommen sollte. Das sind also konsequente Jesus-Jünger. Übrigens denke ich auch Frauen, obwohl es ja hier heißt jungfräulich. Das kann in beiden Geschlechtern hier gemeint sein, im Sinn von unbefleckt. Also Frauen und Männer, die dem Lamme Jesus Christus nachgefolgt sind, die sich nicht zur Rechten und zur Linken haben abbringen lassen vom schmalen Weg, der uns in Matthäus 7 beschrieben wird, der schmale Weg dem Lamme nach. Diese bekannte Schrift von Georg Steinberger empfiehlt sich sehr zu lesen, dass wir nicht uns auf den breiten Weg des Verderbens, der Vermischung der babylonischen Religionsökumene und all diesen Dingen verführen lassen. Das ist damit alles verbunden. Dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Sie sind leidensbereit auf dem schmalen Weg mit dem Herrn gegangen, im Unterschied zur Vermischung. Und dann heißt es als weiteres Kennzeichen, diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Nun, die Erstlinge kommen auch in 3. Mose 23 vor, Vers 9 bis 11. Da geht es um das Fest der Erstlinge, dass dem Herrn die Erstlinge der Ernte dargebracht werden sollten. Ich lese diese Verse mal vor, 3. Mose 23 ab Vers 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgarbe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Garbe weben vor dem Herrn zum Wohlgefallen für euch. Am Tag nach dem Schabbat soll sie der Priester weben. Die Erstlingsgaben waren deshalb so wichtig, weil sie bereits die ganze Ernte symbolisierten. Das heißt, wer die Erstlinge brachte, der bringt auch alles. Ja? Wer sein Erstes bereits dem Herrn bringt, der ist auch bereit, ihm alles zu bringen. So wie auch der erste Sohn dem Herrn immer wieder gegeben wurde, musste ausgelöst werden in Israel dann, ja, im Rückblick auf die letzte Plage in Ägypten, wo ja die Erstlinge aus den heidischen, Ägyptern, die nicht sich dem Herrn unterworfen haben, sterben mussten. Und die Erstlinge mussten immer ausgelöst werden in Israel. Da gibt es verschiedene Gebote drüber. Aber hier, das sind die Erstlinge der himmlischen Herrlichkeit, der Vollendung, die Erlösten aus Israel und auch aus der Gemeinde. Sie sind erkauft aus den Menschen für Gott und das Lamm. Übrigens immer das Lamm an der Seite des Vaters. Ja, der Sohn ist genauso Gott wie der Vater. Er ist der Sohn Gottes, göttlichen Wesens, wie sein Vater auch. Und er wird genauso mit dem Vater angebetet. Und dann heißt es weiter, als weiteres Kennzeichen, in Vers 5, in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, keine Lüge, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Satan ist ja bekanntlich ein Lügner von Anfang an und der Vater der Lüge. Aber sie haben all diese Lügerei vermieden, haben die Wahrheit gesagt, sind dem kompromisslos nachgefolgt, der selber in seiner Person die Wahrheit ist, nach Johannes 14, Vers 6. Und deshalb sind sie zum Himmel berufen. Nun können wir natürlich sagen, ja, das haben die sicherlich nicht aus eigener Kraft getan. Ja, bestimmt nicht, denn es heißt, sie sind erkauft. Erkauft sind sie nur mit dem Blute des Lammes, allein mit dem Blute des Lammes. Und doch sind sie ihm auch nachgefolgt und haben in seiner Kraft ja ein Leben im Gehorsam geführt, sicherlich auch in aller Schwachheit, aber dann wurden sie reingewaschen. Sie haben einen ja wirklichen standhaften Glauben gehabt, wie es auch nachher noch heißt, die Standhaftigkeit, die Geduld der Heiligen, um dem Lamme Jesus nachzufolgen. Und haben sich reinwaschen lassen, haben sich erkaufen lassen, loskaufen aus der Sklaverei durch dieses Lösegeld, das unser Heiland auf Golgatha dargebracht hat, als das sündlose Opferlamm. Und die Frage auch an uns an dieser Stelle, tragen wir auch schon den Namen des Vaters und des Sohnes auf unseren Stirnen? Haben wir uns versiegeln lassen durch sein Blut? Sind wir dem Herrn Jesus treu und auch gehorsam und unbefleckt? Im Sinne seiner Wahrheit nehmen wir sein reinigendes Blut in Anspruch, auch in unserem Leben. Prüfen wir uns selbst. Nun kommen wir zum nächsten großen Abschnitt, zu diesen drei Engelsbotschaften. Es sind insgesamt in diesem Kapitel 6 Engel beschrieben. Und in der Mitte der Richter selber, Jesus, der als Richter erscheint. Man hat es verglichen mit einem Flügelaltar in einer Kirche. Links drei Engel, rechts drei Engel und in der Mitte der Weltenrichter nach Daniel 7, Jesus Christus, der Menschensohn. Und so die ersten drei Engel sind ankündigende Engel, die das Gericht Gottes ankündigen, aber noch einen warnenden Bußruf auch verkünden. Und die drei Engel, die nach dem Richter auftreten, sind die ausführenden Engel bereits, die die Gerichte durchführen. Das werden wir dann morgen früh betrachten. Jetzt wollen wir uns beschränken auf diese drei ersten Engel, die das Gericht verkündigen und auch bereits den Sieg des Herrn. Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, also anderen Engel in Bezug auf alle Engel, die schon aufgetreten sind, aber jetzt ist ein neuer Einsatz von Engeln an dieser Stelle wiederum. Deshalb, ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Nach diesem Ausblick auf die Vollendung und die Herrlichkeit kommen wir jetzt wieder zurück, also zu diesen Gerichten und diesen Gerichtsbotschaften. Aber zunächst das ewige oder ein ewiges Evangelium. Und dieses Evangelium wird auch erklärt, was es beinhaltet. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Zunächst nochmal zu diesem Engel. Er fliegt inmitten des Himmels, im Zenit des Himmels, am höchsten Punkt des Himmels, da wo es 12 Uhr mittags ist. Was könnte das bedeuten? Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist jetzt unmittelbar 12. Letzte Chance zur Umkehr, allerletzte Chance. Es gibt keine 5 Minuten mehr. Wenn nämlich die Zornschalen losbrechen, geht es im Staccato, zack, 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 direkt aufeinander. Die 7. Posaune entfaltet sich in einem unaufhaltsamen Rhythmus. Das werde ich noch erklären, warum das so ist. Aber jedenfalls, dieser Engel steht im Zenit. Das heißt, alle sehen und hören ihn ohne Ausnahme. Alle Menschen werden es hören können und müssen und auch noch dürfen als letzte Chance. Es ist Punkt 12 Uhr, nicht mehr 5 vor 12. Und es ist die letzte Verkündigung des ewigen Evangeliums und die letzte Warnung. Was heißt nun ewiges Evangelium? Evangelion Aionios oder Aionion. Nun, es ist das Evangelium, das Gott als den Schöpfer und Vollender verkündet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er, der alles geschaffen hat. Er, der alles vollenden wird. Er, der allein anzubeten ist. Er allein, den alle fürchten und ehren sollten. Er wird jetzt noch einmal der ganzen Menschheit verkündet. Ja, der Allherrscher, der Pantokrator, wie es im Griechischen immer wieder steht hier. Pantokrator, der Allherrscher. Und deshalb, jede Nation, jeder Volksstamm, jede Sprache, jedes Volk hört das. Und mit lauter Stimme wird es gesagt. Nicht leise, sondern ganz laut. Große Stimme heißt es auch immer. Und Ehrfurcht soll man ihm erweisen, eben nicht dem Tier, den diesen beiden Tieren, die so großartig auftreten, sondern Gott steht über allem. Es heißt auch bezüglich des Antichristen, Gott gab ihm Macht, die Heiligen zu überwinden. Er lässt es zu, als letzte Sichtung der Gemeinde und der Menschheit überhaupt. Ja? Selbst der Antichrist, selbst der Teufel ist nur ein Affe an der Leine Gottes. Gott sitzt im Regimente, er bleibt im Regimente, und das ist ungeheuer tröstlich, gerade in der Endzeit. Ja? Dass der Herr den Sieg errungen hat durch seinen Sohn am Kreuz auf Golgatha und dass er im Regimente bleibt, alle Zeit. Selbst in der antichristlichen Zeit bleibt Gott im Regiment. Ist uns das bewusst? Er lässt es nur zu, zur Prüfung, zur Sichtung. Das Böse muss ausreifen, weil die Menschen selber es so gewählt haben, selber wie Gott sein wollten. Schon im Sündenfall, 1. Mose 3, Vers 5, diese Ursünde potenziert sich dann bis hin zu Menschen der Gesetzlosigkeit nach 2. Thessalonicher 2, der sich selber in den Tempel sitzt und vorgibt, er sei Gott. Er sei Gott, aber er ist es nicht. Das Böse muss ausreifen. Aber noch gibt es die Chance zur Umkehr. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, nämlich ihm allein. Ihm allein. Und warum jetzt? Die Gnadenzeit. Denn jetzt ist die Stunde seines Gerichts gekommen. Die Gnadenzeit läuft nun aus, geht vorbei. Aber
So gnädig ist Gott. Noch in allerletzter Sekunde erlässt er noch einmal einen Bußruf. Und dann brechen die Gerichte los, werden wir gleich hören. Und dann heißt noch, betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ja, ihr könnt doch erkennen, auch in der Schöpfung, dass ein Schöpfer da sein muss. Auch das wird hier nochmal verkündet. Selbst die, die den Sohn nicht angenommen haben, in menschlicher Gestalt, traurig genug, trotz aller Wunder, trotz aller göttlichen Worte und Taten, die er vollbracht hat, trotz seiner Auferstehung sind sie blind geblieben. Aber nicht einmal den Schöpfer wollen sie anerkennen, der doch alles gemacht hat, auch den Menschen selber, der den Schöpfer ablehnt. Wie tragisch und wie paradox. Dann der zweite Engel. Vorher noch eine Frage. Und zwar die Frage auch an uns natürlich. Hören wir, hörst du und höre ich rechtzeitig auf Gottes einladende Gnadenbotschaft, bevor sein Gericht kommt? Die Frage müssen wir uns stellen, bevor wir uns jetzt dem zweiten Engel zuwenden, dem anderen Engel, wie es auch hier heißt. Ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker gedrängt hat. Hier sehen wir ganz klar, dass es eine Vorausschau ist, denn jeder Bibelkenner weiß, dass die Hure Babylon dann nochmal ausführlich gewissermaßen mit dem Vergrößerungsglas dann beschrieben wird in Offenbarung 17 und ihr Fall dann ausführlich in Offenbarung 18. Wir kommen dazu noch. Aber hier schon, bevor diese Kapitel kommen, über diese bedrückenden Kapitel, über diese Vermischerin Babel, die Große, das Geheimnis, die Mutter aller Huren, vorher schon wird ihr Fall verkündet, sodass man schon weiß, der Sieg ist errungen. Deshalb, für mich ist die Offenbarung kein finsteres Buch. Es ist ein Trostbuch, es ist ein freudiges Buch, es ist ein Siegesbuch Jesu Christi, von vorne bis hinten. Manche trauen sich ja nicht ran, die sagen, ich habe Angst davor, es ist so finster, so viel Gerichte. Im Gegenteil, immer der Sieg des Herrn steht im Zentrum. Gefallen ist Babylon, das wird verkündet, bevor sie überhaupt beschrieben wird. Ja, in der Offenbarung. In 14 wird ihr Fall schon verkündigt, Kapitel 14. In 17 wird sie dann beschrieben. Noch kommen wir jetzt in diese Zeit hinein, ganz klar. Aber wir wissen schon, in Gottes Augen ist sie schon längst gerichtet und gefallen. Die große Stadt. Ich möchte es jetzt nicht ausführen, weil wir das, wie gesagt, noch ausführlicher betrachten wollen, was das im Einzelnen bedeutet. Babylon, Babylons Fall. Die Frage aber auch an dieser Stelle schon an uns, halten wir uns vom babylonischen Sauerteig unbiblischer Koalitionen und Vermischungen fern? Möchte ich heute Abend auch schon uns zurufen, diese Frage. Dann der dritte Engel. Ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns. Erstmal soweit. Hier eine ganz konkrete Warnung. Es ist ja viel über den Antichristen zu sagen und über den falschen Propheten, der dazu verleitet, sich dieses Mahlzeichen zu geben. Dieses Kennzeichen, dass man sich diesem System der Gottesfeindschaft, der Dämonie unterwirft. Und das aber hier, das Kennzeichen, dass man sich unterwirft, ist eben die Annahme des Mahlzeichens. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Deutungen, was dieses Mahlzeichen sein könnte. Ja. Es gibt die absurdesten Deutungen, es gibt auch naheliegendere. Eindeutig ist, dass es die Zahl des Namens des Tieres ist, 666, dass es also einen Zahlenwert hat. Und dass man, wenn dieser Antichrist in Persona, es gibt natürlich viele Vorläufer, aber wenn er dann der Antichrist am Ende in Persona auftreten wird, man ihn anhand des Zahlenwertes, der an diesem Mahlzeichen enthalten ist, identifizieren kann. Nun ist natürlich interessant, viele Berechnungen, die es schon gab, angefangen von Nero über verschiedene Diktatoren und auch Vicarius Filii Dei, den Papst, und dann ist ja auch in den Kassenrezepten die 666 drin, bei den Privatpatienten, nicht bei den Privatpatienten, bei den Kassenpatienten, oder auch beim Internet, wenn man www eingibt, hat auch den hebräischen Zahlenwert 666. Es gibt also die verschiedensten Deutungen. Ich möchte jetzt nicht wiederholen, was ich vor einem halben Jahr ausführlicher darüber gesagt habe. Aber ich persönlich denke, es ist eindeutig, dass es die Zahl des Menschen ist. Ja? der Mensch dreimal dreifach in sich potenziert mit der 6. 6 ist die Zahl, die 7 weniger 1 ist. 7 die Vollkommenheit Gottes, also die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die 3 und die 4 die Totalität der Himmelsrichtungen, dass Gott, der dreieinige Gott, alles beherrscht, das ganze Weltall. Und daher dann die 7 als 3 plus 4. Und die 6 ist 7 weniger 1. Das heißt, der Mensch möchte sein wie Gott, kann aber nie sein wie Gott. Erreicht nie die 7. Und die dreifach potenzierte 6 ist der dreifach gesteigerte Versuch, die göttliche Siebenheit und Vollkommenheit Gottes zu erreichen. Jetzt ganz kurz mal so gesagt. Aber natürlich, denke ich, ist es auch ein Zahlenwert, nicht nur ein Ziffernwert, die dreifache 6, sondern auch eine 666. Und sicherlich wird man das dann berechnen können. Ich denke auch, es heißt auch in Offenbarung 13, dass damit zusammenhängt, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Es hat also was mit dem Wirtschaftssystem zu tun, zurzeit natürlich wieder sehr aktuell. Es könnte sein, dass jetzt der starke Mann kommt, wie damals nach der Wirtschaftskrise 1929, und der Welt die Rettung verspricht, eine Art Messias, ob der jetzt aus USA kommen wird oder wo auch sonst, mag man darüber spekulieren, muss natürlich vorsichtig sein, aber es ist immer besser, man prüft mehrere Möglichkeiten, als dass man blind in etwas hineinläuft. Nicht? Aber in aller Keuschheit, wenn man schon Vermutungen anstellen möchte. Jedenfalls sollten wir das aufmerksam beobachten, was sich entwickelt. Und mit dem Kaufen und Verkaufen, natürlich auch der Chip. Ja, wir wissen ja, dass die Kontrollierbarkeit von Menschen immer besser oder anders gesagt schlimmer geworden ist, wenn man es mal richtig deutet, dass man heute die Leute viel besser kontrollieren kann als noch in der Zeit des Dritten Reiches oder anderer Diktaturen, indem man ihnen einfach eine Kontrollnummer gibt. Die Finanzämter haben das jetzt auch verschickt. Man ist nur noch eine Nummer und dann kann alles noch viel besser kontrolliert werden. Identifikationsnummer nennt sich das jetzt schon. Also es geht immer mehr, das sieht wohl auch jeder, der nicht blind durch die Zeit läuft, in diese allgemeine Kontrollierbarkeit hinein. Das Malzeichen des Tieres wird es aber erst sein, denke ich, wenn es mit dieser Zahl 666 irgendwie in Verbindung steht und wenn es mit dem Antichristen in Verbindung steht. Und wenn wir das erkennen, sollten wir das ablehnen und uns auf keinen Fall eine Zahl in die Haut oder irgendetwas in die Haut eingravieren lassen. Ein Kennzeichen, ein Malzeichen oder ein Chip oder wie auch immer sich das gestaltet. Denn auch eindeutig ist, dass das was mit Stirn und Hand zu tun hat. Ja, dass da etwas eingefügt wird gemäß Offenbarung 13. Das sollten wir ablehnen, sollten wir verweigern. Denn ansonsten, wenn wir das nicht verweigern, dann wird demjenigen, der es sich einprägen lässt, so heißt es in Vers 10, wird er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns. Das heißt, er wird auch nicht hinweggenommen worden sein oder hinweggenommen werden, Entrückung, sondern er wird ungekürzt, ungemildert durch die Zornschalengerichte hindurch müssen, so wie die ganze gottlose Menschheit, die sich dem Antichristen unterwirft. Und es wird eine schreckliche Zeit sein, was wir in diesen Zornschalen noch hören werden, ja, was da über die Menschheit und eben über das Reich des Tieres ausgegossen wird. Und deshalb bin ich persönlich der Überzeugung, dass die Tage verkürzt werden um der Auserwählten willen, denn keiner würde selig, wenn er diese zweite Hälfte der Trübsal miterleben müsste. Das wird so schlimm sein und sie werden Gott immer noch mehr lästern in diesen Zornschalen, dass es gnädige Heimwaltung Gottes ist, wenn er uns, wenn wir es erleben sollten, vorher hinwegnimmt. Der Glutwein Gottes, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zorns, die Zornschalen. Und wer diese Malzeichen annimmt und das Bild des Tieres anbetet, der, so heißt es weiter, wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Gott ist gerecht, ja, er richtet die Sünde, er richtet das Böse. Manche sagen, sie haben da Probleme mit dem Gott der Liebe, wenn sie das hier so lesen. Aber wir müssen einfach sehen, es ist reine Gnade Gottes, dass er uns überhaupt erlöst hat. Er hätte es nicht nötig gehabt, seinen Sohn zu senden. Es ist seine Barmherzigkeit. Wir können Gott nicht in unser humanistisches, beschränktes Weltbild pressen und sagen, der muss immer lieb sein. Der darf ja nur keinen strafen, Ja, wer sind wir denn, dass wir das Gott, unserem Schöpfer, vorschreiben wollen? Wir können doch dankbar sein, dass er eine erlöste Schar sammelt, dass er nicht, wie es Kirchenväter behauptet haben, eine Masse der Verdammnis sich nur zubereitet und alle mit einem Hauch auslöscht, kann er auch tun. Aber er hat doch die berufen, die zum Lamme, zum Thron gekommen sind, die sich haben erlösen lassen und reinwaschen durch das Blut Jesu Christi. Und so kann ich persönlich das fassen. Ich wünsche auch keinem, dass er gequält wird, aber wenn die Bibel es so sagt, sollten wir es auch ernst nehmen, dürfen die Stellen nicht einfach uminterpretieren und sagen, das ist nicht so gemeint und die werden dann einfach ausgelöscht. Nach dem Tod ist alles aus für die Ungläubigen. Das lehren ja manche Gruppierungen und Sekten, diese Auslöschungslehre. Auch bei Theologen findet sich das, Karl Barth und Eberhard Jüngel und so weiter, auch Zeugen Jehovas. Es ist alles ausgelöscht nach dem Tod bei den Ungläubigen. Da gibt es einfach nichts mehr. Das ist genau das, was sich der Ungläubige wünscht. Ja, die wünschen sich ja nichts anderes. Ja, ich lasse mich verbrennen, Feuerbestattung, auch noch so kurzsichtig, ja, wie wenn das was ausmachen würde in der Ewigkeit. Aber dann ist alles vorbei, dann wird mich keiner auferwecken zur Qual. Ja, von wegen. Ich denke, wenn jemand so denkt, dann kommt er vom irdischen Feuer direkt ins höllische Feuer, in die Gehenna. Nicht? Und es ist ein grausames Erwachen, wünsche ich keinem. Aber wer hier das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen annimmt, der wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden in der Gehenna. Nicht im Hades, im Zwischenzustand, da wird es auch so sein. Lukas 16, der reiche Mann, der seinen Durst löschen will und nur möchte, dass der Lazarus den Finger ins Wasser taucht und ihm etwas davon gibt, aber er kann nicht über die Kluft hinüber. Und wenn dieser Zwischenzustand im jüngsten Tag übergeht in den Endzustand, ja, der ewigen Feuerhölle, dann gibt es kein Zurück mehr aus diesem Zustand. Auch aus dem Zwischenzustand nicht. Da ist auch schon die Scheidung vorhanden zwischen Geretteten und Verlorenen. Aber dann vor dem großen weißen Thron werden die Ewigen, die einen, die Jesus abgelehnt haben, die keine Reinigung durch sein Blut haben, keine Sühnung der Schuld, werden in die ewige Pein gehen. Und so heißt es auch hier in Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das heißt in der Bibel absolute Ewigkeit, wenn es so formuliert ist. Und sie das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe, Tag und Nacht, und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Und ihr seht, liebe Geschwister, wenn etwas mehrfach betont wird, es wird hier wiederholt mit dem Mahlzeichen und dem Bild, dann ist es ganz wichtig, es ist eine ganz massive Warnung. Lasst euch auf keinen Fall dieses Mahlzeichen aufprägen. Mag ja mancher sagen, innerlich bleibe ich ja Christ, ob ich mir da jetzt ein Zeichen mache. Nein, auf keinen Fall. Ein großer Betrug Satans. Man kann das nicht mehr wegmachen, wenn man es mal sich hat geben lassen. Da gibt es keine Umkehr, das sagt uns dieses Wort ganz klar. Dann hat man sich mit Haut und Haaren dem Teufel verschrieben, wenn man dieses Mahlzeichen angenommen hat. Ich habe jedenfalls keine Stelle gefunden, dass es von denen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben, noch eine Umkehr gibt. Wenn es eine Stelle gibt, dürfte man es gerne sagen, aber dazu habe ich keine gefunden. Wenn jemand jetzt hier noch nicht erlöst ist und Buße darüber tut, kann er natürlich zum Herrn umkehren, ganz klar. Aber mit diesem Mahlzeichen, das ist eine sehr ernste und wohl auch endgültige Sache, so wie ich diese Stelle hier verstehen muss. Und so heißt es auch hier in Vers 12, wir sind nun gleich am Ende, hier ist die Standhaftigkeit, wörtlich die Geduld, Hypomonä, das Darunterbleiben der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Bleibt standhaft, bewahrt die Gebote Gottes, auch eben das Bilderverbot, sollst kein Bildnis machen und vor allem auch das Gebot, sich dieses Mahlzeichen nicht anfügen zu lassen und bewahrt den Glauben an Jesus, der euch hindurchbringen kann, durch alle Drangsal, egal wie weit wir noch hinein müssen. Das ist eine Aufrufung zur Standhaftigkeit. So sagte Herr Jesus ja auch in der Endzeitrede, Matthäus 24, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Das heißt, wer aushält, wer dem Herrn die Treue hält, ist gemeint, bis ans Ende, der wird gerettet. Nur der und diejenige. Die Treubleibenden werden belohnt werden. Und dann kommt dieser Vers 13. Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Auch dieser Vers ist nicht so leicht zu verstehen. Ja. Manche Begriffe drin, die uns zunächst stutzen lassen. Der Tod ist ja der letzte Feind, aber glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben. Das ist etwas anderes, als dass hier der Tod besungen wird. Der Tod wird nicht verklärt. Der wird auch in die ewige Feuerhölle geworfen. Der Tod und sein Totenreich. Das ist interessant, ja, diese Beschreibung dann in Offenbarung 20, die da auch kommen wird. Aber die Toten, die im Herrn sterben, damit sind vor allem auch die Märtyrer gemeint, die in dieser Drangsalszeit leben werden. Und es wird auch da sicherlich noch Bekehrungen geben, auch angesichts dessen, wenn die Entrückung geschehen ist, werden andere noch zum Glauben kommen, gerade auch deshalb bin ich überzeugt. Aber es wird Verfolgung sein für alle, die dann die letzte Strecke auch mitmachen müssen, wie auch jetzt schon Verfolgung ist. Und sicherlich sind alle Toten glückselig, die im Herrn sterben. Alle, ja, alle, die gläubig sind, jetzt generell gesagt. Aber auch besonders die, die in dieser Drangsal sterben. Und die sind besonders glückselig, deshalb, weil nun die Zeit und die Frist kurz ist, bis zur ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung ist für diejenigen gar nicht mehr weit. Ich persönlich bin überzeugt, dass bis zum jüngsten Tag die Zeit weiterläuft, auch in der Ewigkeit. Es gibt auch andere Ansichten darüber. Aber das sind nämlich zum Beispiel solchen Stellen, Offenbarung 6, wo es ja heißt, dass die Märtyrer am Altar sind und sagen, wie lange noch, bis du unser Blut rächst, ja, an denen, die uns dahin gemetzelt haben. Sie rächen sich selber nicht, aber es heißt in der Bibel, mein ist die Rache, spricht der Herr. Gott ist der gerechte Rächer. Er richtet nicht im Zorn, in falschem Zorn, in unüberlegtem Zorn, muss man sagen, sondern in gerechtem Zorn. In gerechtem Zorn. Nicht in Jähzorn. Ja, das ist ja ungerechter Zorn, sondern genauso wie das Strafmaß bemessen ist für Sünde, die unvergeben bleibt. Und die größte Sünde hat der Teufel mit Antichristen, falschen Propheten und die, die ihm nachfolgen. Ob es jetzt ist oder wenn dieses System des Antichristen sich aufrichtet. Aber glückselig die Toten, die im Herrn sterben. Von nun an. Daher dieses von nun an. Weil wenn die Drangsal ist, sind die besonders glückselig, weil sie Standhaftigkeit beweisen und dann sehr schnell in die erste Auferstehung gelangen. Da ist dann wenig Zeit nur zum Warten, bis sie überkleidet werden mit dem neuen Leib und ruhen von ihren Mühen. Sie gelangen zur Ruhe, zum wirklichen Schabbat nach Hebräer 4. Aber die anderen werden keine Ruhe haben, hieß es, wir erinnern uns. Ja? Sie werden gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Aber die, die standhaft bleiben, die dem Herrn dienen, sie werden ruhen von ihren Mühen, von ihren Qualen, von ihrer Bedrängnis, von ihrem Leiden und Kämpfen und dienen, dem Herrn dienen. Das heißt, dem Herrn dienen werden wir auch in Ewigkeit. Ja, ich will mich jetzt nicht falsch ausdrücken, aber diese Kämpfe, die sie durchmachen müssten, im Dienst für den Herrn, so meine ich, ja, indem sie ihm treu geblieben sind, davon werden sie dann Ruhe haben. Das heißt nicht, dass in der Ewigkeit es nicht auch Aktivität gibt. Wir stellen uns das nicht so vor, dass da wir einfach immer nur schlafen und so. Im Gegenteil, es gibt viele Hinweise in der Bibel, dass es da ein Reich sein wird mit vielerlei Aufgaben, dass wir vieles dazulernen werden, was wir hier nie die Zeit hatten zu begreifen, ja, dass wir den Herrn preisen werden in Ewigkeit und dass es sehr viel zu entdecken gibt, wo wir hier nur einen schwachen Abglanz auf dieser Welt überhaupt wahrnehmen. Ihre Werke aber folgen ihnen nach. Auch das dürfen wir nicht missverstehen. Es ist keine Werkgerechtigkeit hier, in dem Sinn, dass uns die Werke selig machen. Es sind nicht die Werke des Gesetzes gemeint, die etwa der Apostel Paulus im Römerbrief ganz klar ablehnt, als Heilsweg, als Weg zur Erlösung. Durch Werke wird kein Mensch selig, sondern allein durch den Glauben. Aber es sind gerade diese Werke des Glaubens gemeint. Das heißt, die Werke, die aus dem Glauben, aus der Standhaftigkeit, dem Lamme nachzufolgen, erwachsen sind. Versteht ihr? Also nicht Gesetzeswerke, sondern Glaubenswerke. Indem sie dem Herrn treu geblieben sind, gehorsam, unbefleckt, ihm nachgefolgt sind, egal wohin es gegangen ist. kein Betrug in ihrem Mund gefunden wurde, so wie wir es vorhin auch gehört haben. Ja, diese Werke folgen ihnen nach. Und Gottes Wort unterscheidet ja zwischen zwei grundlegenden Gerichten, dem Preisgericht für die Erlösten, das nach meiner Erkenntnis zur Zeit der ersten Auferstehung erfolgt. Die erste Auferstehung ist nicht die Wiedergeburt, wie manche meinen, sondern die Folge der Wiedergeburt, nämlich dass die Wiedergeborenen zur ersten Auferstehung gelangen dürfen, im Zusammenhang mit der Entrückung, die dann wiederum mündet in die Lebendigmachung zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Die Entrückung, die mag vorher schon sein, ich lege die nicht so spät, aber dann heißt, sie wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre in Offenbarung 20. Diejenigen, die entrückt wurden, aber auch diejenigen, die getötet wurden in der weiteren Drangsal, alle diese Toten, die dem Herrn treu geblieben sind, ob sie jetzt, egal wann sie entrückt wurden, jedenfalls die bis zu Beginn des tausendjährigen Reiches dem Herrn nachgefolgt sind, sie werden dann wieder lebendig werden, wenn sie vorher den Märtyrertod gestorben sind oder auch so im Herrn gestorben sind und dann mit ihm regieren in diesem Reich und auch das himmlische Zion schauen. Die Treugebliebenen werden also belohnt werden und ja, ihnen ist diese Seligkeit verheißen, ihre Werke folgen ihnen nach. Ihr wisst ja, das Preisgericht ist ja so, dass die einen dann Gold und Silber und Edelsteine gesät haben und ernten werden, die anderen nur Holz und Heu und Stoppeln. Also dann ist man gerettet wie durchs Feuer hindurch. Da ist nicht das Fegfeuer gemeint, wie die katholische Kirche das auslegen möchte, sondern es heißt wie durchs Feuer hindurch. Das heißt gerade noch so hindurch gerettet, indem sie im Glauben standen, aber sie haben wenig Frucht gebracht. Das ist also nicht zu verwechseln mit Werkgerechtigkeit. Ja, wir können uns das Heil nicht verdienen oder erarbeiten. Die Grundlage ist der rettende Glaube an Jesus Christus. Wenn wir noch so viele Werke tun und nicht den Glauben haben, sind sie nichts nütze. Aber wenn wir Glauben haben und keine Werke tun, ist der Glaube tot. Deshalb ist kein Gegensatz zwischen Paulus und Jakobus. Ja, Römerbrief und Jakobusbrief ergänzen sich, behandeln diese Frage von verschiedenen Gesichtspunkten. Im Römerbrief wird die falsche Werkgerechtigkeit abgelehnt, die das Heil aus den eigenen Werken des Gesetzes erhofft. Und im Jakobusbrief wird eine oberflächliche Glaubenshaltung abgelehnt, die sagt, Hauptsache ich glaube, Werke brauche ich dann keine mehr tun. Was wäre das für ein Christsein, das nicht dann auch gute Werke hervorbringt? Und Paulus nennt das die Frucht des Geistes in Galater 5. Das ist das Gleiche wie die Werke des Glaubens. Und diese Werke folgen ihnen nach. Möge der Herr auch uns schenken, dass wir solche Werke bringen, dass wir ihm treu bleiben bis ans Ende und diese Standhaftigkeit der Heiligen beweisen. Amen.